Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Es ist schön, hier so die Reihen so voll gefüllt zu sehen. Es ist auch schön, dass Gäste unter uns sind. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl. Und falls ihr Fragen habt über inhaltlich oder irgendwas nicht verstanden habt oder von unserer Ausdrucksform, kommt gerne nachher auf mich zu oder auf jemanden aus den Reihen hier. Ich denke, gerne helfen euch die Leute weiter. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das war an meinem ersten Schultag. Neben mir sitzt der Martin Nüren, der sitzt in der Gemeinde in Tittmoning. Und genau, das war jetzt schon ein paar Jahre her. Mein erster Schultag, hat eine schöne Schultüte mit Dinos drauf gehabt. Auf jeden Fall, ihr seht, jetzt habe ich eine Brille auf der Nase und da habe ich aber noch keine Brille. Kurze Zeit, oder was heißt kurze Zeit später, aber halt so im Laufe meiner Grundschuljahre, habe ich irgendwie gemerkt, so richtig gut sehen kann ich an die Tafel nicht mehr und irgendwie ist alles verschwommen. Aber ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, jetzt zu sagen, ich sehe nicht richtig, vielleicht ich brauche eine Brille oder so. Sondern ich habe dann angefangen, immer beim Nachbarn aufs Heft zu gucken, was er da schreibt und habe das dann abgeschrieben. Und meine Nachbarn waren irgendwann auch sauer, schau doch nicht immer auf mein Heft, schau doch auf die Tafel. Und das war dann irgendwie ein bisschen schwierig und irgendwann hat mein Lehrer gemerkt, dass meine Hefteinträge nur zur Hälfte vollständig sind. Und dann sind wir drauf gekommen, ich sehe einfach sehr verschwommen. Und für mich war das irgendwie der Normalzustand. Ich wäre da gar nicht auf die Idee gekommen zu sagen, hier stimmt was nicht. Aber meine eigentliche Sicht auf die Dinge war sehr verschwommen. Da war nicht mehr das, wie es eigentlich in der Realität ist. Und heute geht es um ein Herzensthema für mich, ein Thema, was mir besondere Freude macht und ich freue mich auch schon sehr auf die Predigt, weil es geht um die Schönheit der Gemeinde. Und da ist es nämlich auch oft so, dass wir einen verzerrten oder verschwommenen Blick haben. Ich denke, manchmal sind Menschen frustriert von der Gemeinde, manchmal sehen Menschen oft die Dinge, die vielleicht schlecht laufen oder sind genervt von den Mitchristen oder es gibt eigentlich eine ganze Reihe von Dinge, wo man sagen muss, vielleicht im Laufe der Jahre, Gemeinde, ich komme ja schon auch gerne, aber ja, man ist da so ein bisschen zwiegespalten oder manche wenden sich auch ganz ab. Und da denke ich, da ist unser Blick oft sehr verschwommen und deswegen dient oder soll die Predigt einfach dazu dienen, vielleicht durch die Bibel einfach nochmal unseren Blick zu schärfen, dass wir einen richtigen Blick auf die Gemeinde bekommen. Wenn ich von Gemeinde spreche, dann gibt es ja die universale Gemeinde Gottes, wo alle Gläubigen dazugehören, von Pfingsten bis zur Wiederkunft von Jesus. Da gehören alle Gläubigen dazu, egal wo sie wohnen, egal in welcher Konfession sie stecken. Zur Gemeinde Gottes gehört jeder, der ein Kind Gottes geworden ist. Und es gibt natürlich auch noch die lokale Gemeinde. Das ist hier, wo wir jetzt sitzen, an jedem Ort für sich. Und da natürlich diese lokale Gemeinde ja auch ein Teil ist von der universalen Gemeinde Gottes, verwende ich hier einfach den Begriff Gemeinde. Genau. Also würdet ihr sagen, dass die Gemeinde Gottes eine schöne Sache ist? Dass die Gemeinde Gottes schön ist, vielleicht nicht jetzt in erster Linie die Ecken und Kanten, die man manchmal sieht, aber so, wie sich Gott die Gemeinde gedacht hat, ist das eine schöne Sache. Und ich muss sagen, ich kann von ganzem Herzen sagen, ich finde, die Gemeinde ist eine wirklich schöne Sache. Die Gemeinde, wie wir sie von ihrem Wesen her ist, finde ich, echt schön. Es gäbe natürlich viele Aspekte, die man hier nennen kann. Ich will erstmal ein paar Bilder oder Vergleiche aufzählen, die in der Bibel für die Gemeinde steht. Also man sagt ja, Bilder sagen mehr als 1000 Worte und es gibt so ein paar in der Bibel, einige Vergleiche, wo es heißt, ihr werdet es gleich sehen, wo es einfach verglichen wird mit Dingen und man daraus was lernen kann. Zum Beispiel heißt es in Apostelgeschichte, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Also hier wird die Gemeinde als eine Herde beschrieben, als eine Herde wie eine Schafherde. Und das Bild ist, finde ich, ein sehr schöner Vergleich. Da steckt auf jeden Fall drin, dass wir als Herde ja auch einen Hirten haben. Jesus sagt von sich selber, dass er der gute Hirte ist. Und dieser Hirte hat mit seinem eigenen Blut die Herde erkauft, hat mit seinem eigenen Blut eben sich für die Herde hingegeben. Und das macht uns als Herde, uns als Gemeinde und uns als Christen, ist es schon wirklich was sehr, sehr Wertvolles. Das ist eine unfassbare Wertschätzung uns gegenüber. Und das ist schon ein sehr schöner Punkt an der Gemeinde. Die Gemeinde ist eine Herde, für die Jesus sein Leben gegeben hat, durch sein eigenes Blut. Und dieser gute Hirte, Jesus, führt und versorgt uns als Gemeinde. Und natürlich ist es schön zu wissen, dass eine Herde auch nicht nur aus einem Schaf besteht. Also eine Herde besteht aus einem Hirten, aber auch aus vielen Schafen. Also wir haben einen guten Hirten, aber wir sind nicht allein in dieser Herde, sondern wir haben noch andere Schafe oder andere Mitchristen, die mit dabei sind. Keiner muss alleine sein. Wir haben uns gegenseitig. Und in dem Vers in der Apostelgeschichte sieht man auch, dass Jesus eigentlich der Oberhirte ist, aber dass der Heilige Geist auch Leute aus unseren Reihen gesucht hat, die Acht auf die Herde geben sollen, die da aufpassen. Ja, das sind bei uns die Ältesten. Ich persönlich bin ja noch kein Ältester, aber ich bin in den Sitzungen mit dabei. Und ich kann wirklich sagen, dass die Gemeinde hier in Traundreuth wirklich gesegnet ist, gute Älteste zu haben. Man merkt wirklich, dass es ihnen nicht darum geht, irgendwie Macht auszuüben oder Ansehen zu bekommen oder sonst was. Nein, man merkt, die Ältesten in dieser Gemeinde haben ein echtes Anliegen für die Herde, für die einzelnen Menschen. Von daher finde ich, dass wir als Gemeinde eine Herde sind und Jesus unser guter Hirte ist und wir gegenseitig auch aufeinander Acht haben, finde ich irgendwie ein wunderschönes Bild. Als zweites sehen wir das im Vergleich oder ein Bild von einem Ackerfeld. Da heißt es im Korintherbrief: Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt, und der, welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Also Paulus verwendet hier so ein Bild aus der Landwirtschaft, um zu zeigen, dass es eben verschiedene Aufgaben gibt und jeder irgendwo seinen Teil hat, jeder seinen Teil dazu beiträgt. Er hat gepflanzt, Apollos begossen oder eben gepflegt und Gott hat das Gelingen dazu gegeben. Und dann sagt er eben hier klar am Schluss: Ihr seid Gottes Ackerfeld. Naja, man muss jetzt sagen, also ein Ackerfeld klingt jetzt nicht so romantisch wie eine schöne Schafherde mit einem guten Hirten. Irgendwie ein Ackerfeld ist schon was, wo irgendwie gearbeitet wird, wo man sich vielleicht auch mal die Hände schmutzig machen muss, wo man mit anpacken muss irgendwie. Aber trotzdem finde ich das Bild sehr, sehr cool oder schön. Weil wofür ist ein Acker da? Ein Acker soll bebaut werden und auch Frucht bringen. Und ein Acker ist irgendwie zwar eng mit Arbeit verbunden, aber keiner sinnlosen Arbeit, sondern einer Arbeit, die das Ziel hat, Frucht zu bringen, die das Ziel hat, etwas Schönes hervorzubringen. Ja, das ist eben das Schöne, dass es nicht nur stumpfe Arbeit ist, keine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme oder sonst was. Nein, es ist eine Arbeit, die sich eigentlich wirklich lohnt. Das heißt, die Gemeinde ist ein Ort, der es nötig hat, dass man mit anpackt, aber es ist auch ein Ort, wo es sich lohnt, mit anzupacken, weil es ein Ort ist, der Frucht bringt. Letzten Endes ist es natürlich Gott, der das Gelingen schenkt. Beide Seiten gehören mit zur Gemeinde. Unser Anpacken, aber auch natürlich Gottes Segen, den er dazu gibt. Es ist ja auch Gottes Gemeinde. Also man könnte eigentlich auch sagen, dass die Gemeinde ja ein Gemeinschaftsprojekt von Gott und den Christen ist. Und das finde ich echt verrückt, weil es ist ja Gottes Gemeinde. Es ist ja, also er bräuchte uns ja überhaupt nicht. Aber Gott sagt, dass er uns gebrauchen will. Und das ist irgendwie diese Tatsache, dass wir hier als Gemeinde einen Ort haben, wo jeder seine Aufgabe hat, wo jeder mit anpacken kann, wo Gott das Gelingen schenkt, wo Gott der Mittelpunkt ist. Allein das ist, finde ich, auch schon wirklich schön. Hier am Ende steht, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Und da kommen wir dann zum nächsten, wo es in 1. Petrus 2, Verse 5 bis 6 heißt, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten und kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schande werden. Also wenn Paulus sagt, ihr seid das Ackerfeld und der Bau und hier auch von einem geistlichen Haus die Rede ist, woraus besteht denn dieser Bau? Woraus besteht dieses geistliche Haus? Ja, aus uns, aus jedem Gläubigen. Wir sind keine toten Steine, die irgendwo einfach hingesetzt werden, so und da bleibst du jetzt erstmal. Nein, wir sind lebendige Steine. Daher kommt auch der Name Living Stones vom Freitagshauskreis hier in der Gemeinde. Also jeder hat seinen Platz, jeder ist wichtig und das Fundament von uns allen ist Jesus. Er ist dieser Eckstein, das Fundament, das, was maßgeblich ist. Er ist der, auf den wir alle bauen. Und das ist dann sehr ähnlich wie das Ackerfeld. Es geht hier genauso wieder darum, dass wir hier nicht ein Einzelkämpfer sind oder sowas. Es ist wieder hier so eine gemeinschaftliche Sache, in der jeder seinen Platz hat und jeder wichtig ist. Weil stellt euch mal vor, in dieser Mauer hier vorne würde ein Stein fehlen. Der muss ja noch nicht mal so groß sein. Vielleicht einfach so ein Ziegelstein. Ich weiß jetzt nicht, was das statisch mit dem Gebäude machen würde, aber jeder, wenn hier mitten in der Mauer ein Stein fehlt, jeder, der hier reinkommt, würde denken, hey, warte mal, da fehlt ja ein Stein. Und da sieht man, wenn man auch denkt, ah, ich bin vielleicht doch irgendwie unbedeutend oder ich kann noch nicht mehr viel reißen, ich kann nicht mehr viel mit anpacken oder sonst was. Nein, in diesem Bild, dass wir alle lebendige Steine im Bau Gottes sind, ist jeder wichtig. Und das finde ich wirklich schön. Und das sind natürlich die Sachen, die ja auch ähnlich sind in diesen Bildern, oder ob es jetzt um die Herde oder Ackerfeld oder den Bau geht. Es ist so eine gemeinschaftliche Sache, wo irgendwie jeder seinen Platz hat und jeder mit dabei ist. Das ist wirklich schön. Und das kommt auch im nächsten Bild oder im nächsten Vergleich raus, wo es heißt, im 1. Korinther, da wird es mit einem Körper oder mit einem Leib verglichen. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen etwa nicht zum Leib? Wir als Christen werden hier mit einem Körper verglichen, der irgendwie, es sind ganz verschiedene Körperteile dran, aber jedes Körperteil gehört mit dazu. Der Fuß gehört ja genauso mit dazu, obwohl er keine Hand ist, und die Hand gehört dazu, obwohl sie keine Niere ist oder kein Auge ist oder so. Also dieses Bild ist schon mal so das, dass wir unterschiedlich sind, aber doch alle irgendwo gebraucht werden und mit dazugehören. Und wie bei der Herde sehen wir auch, dass Jesus ja der Hirte oder eben das Haupt ist. Also Jesus ist der Kopf, der sagt, wo es lang geht, und ohne den Kopf wäre ein Körper eigentlich nur Haut und Knochen und Organe, aber leblos. Ohne den Kopf kann ein Mensch nicht existieren. Also wir brauchen unbedingt Jesus als unseren Kopf, als unser Zentrum, als derjenige, der vorangeht, der sagt, wo es lang geht. Aber in gleicher Weise von diesem Bild, von dem Körper, kann auch der Kopf eigentlich nichts ohne den Körper machen. Und das finde ich ja auch so ein interessantes Bild, weil ich denke, es ist außer Frage, dass ja Gott oder Jesus ja alles ohne uns machen könnte. Er bräuchte uns ja gar nicht und er hat sich ja quasi freiwillig limitiert und gesagt, nein Leute, ich will euch gebrauchen. Und er hat sich dadurch, durch dieses Bild eigentlich selber eingeschränkt und sagt, ja, ihr seid jetzt meine Arme und meine Beine, ihr verkündigt das Evangelium, die gute rettende Botschaft in der Welt. Und das finde ich auch eine Sache an der Gemeinde, die ja unfassbar wertschätzend ist. Trotz unserer Schwachheit, Jesus wusste ja ganz genau, wem er diese Aufgabe übergibt. Er kennt uns ja ganz genau, es war ja keine Überraschung für ihn, dass er dachte, oh, die sind perfekt, und dann hinterher merkt er, oh, da knirscht es doch ganz schön manchmal. Nein, er wusste, wem er diese Aufgabe überträgt und er hat es trotzdem getan. Also das finde ich echt schön. Und halt natürlich auch der Gedanke, dass so jeder seine Aufgabe hat. Das kam bei den anderen Bildern auch schon ein bisschen raus, aber ich finde hier nochmal mehr. Selbst wenn man nur in der Gemeinde eine kleine Sache macht, ist man doch ein Teil dessen, trägt man auch seinen Teil dazu bei. Und es ist, der Prediger ist nicht wichtiger als der Kindergottesdienst macht, und der Kindergottesdienst macht, ist nicht wichtiger als der Predigt macht, und diese nicht wichtiger als die Putzen oder sonst irgendwas. Jeder hat seinen Teil, und selbst wenn man sagt, okay, man ist vielleicht alt, man kann nicht mehr viel anpacken, aber selbst wenn man sagt, okay, meine Aufgabe ist es, für die Gemeinde zu beten, das ist schon eine unfassbar wertvolle Aufgabe in diesem Leib. Ohne die geht's auch nicht. Von daher, keiner kann sich wichtig machen, keiner kann sich aufspielen, aber keiner kann sich auch zu klein machen und sagen, oh, ich bin doch nichts. Und das ist irgendwie echt cool und schön. Als nächstes ist der Gedanke der Familie. Allen aber, die ihn, also Jesus, aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also jeder, der Jesus in sein Leben aufgenommen hat, der durch ihn Frieden mit Gott geschlossen hat, ist ein Kind Gottes. Und natürlich sind die Kinder untereinander Brüder und Schwester, Geschwister. Und deswegen sagen wir das ja auch immer wieder hier im Gottesdienst, ja, guten Morgen, liebe Geschwister, oder ein Bruder hat dies getan, eine Schwester jenes. Und das ist, finde ich, so eine Ausdrucksweise, die wirklich so eine Nähe ausdrückt. Aber klar, eine Familie ist auch irgendwie eine enge Sache. Also die Familie kann man sich nicht aussuchen. In der Familie muss man miteinander auskommen. Aber in einer guten Familie ist man auch füreinander da. Man redet miteinander, man teilt sich dem anderen mit und so weiter. Und deswegen denke ich, dass wir in dieser Tatsache, dass wir Kinder Gottes sind und eine Familie sind, ist es auf jeden Fall was, wo Verantwortung mitschwingt, aber auch was etwas echt sehr Schönes ist. Für Menschen, die den Gemeindekontext hier nicht gewohnt sind, ist das vielleicht eine seltsame Bezeichnung, sich gegenseitig als Geschwister zu bezeichnen oder jetzt irgendwen, mit dem man ja gar nicht leiblich verwandt ist, als Bruder oder Schwester zu nennen. Das ist, habe ich sonst noch nirgendwo eigentlich gehört, dass man das macht. Manche denken da vielleicht in erster Linie, oh, ist das eine Sekte oder was, dass die sich als Geschwister bezeichnen, obwohl die keine leiblichen Geschwister sind. Was soll das? Aber ich denke, es ist klar hier, also dieser Blickwinkel, dass Gott eben der Vater ist und wir seine Kinder sind und wir ja doch in Gott eine Familie sind, das wirkt vielleicht für Menschen, die nichts damit zu tun haben, komisch, aber es ist dennoch ja eine schöne Sache. Ja, an diesem Punkt will ich noch kurz einhaken und sagen, natürlich ein Kind Gottes, ein Mitglied dieser Familie, wird man nicht, weil man lange hier zum Gottesdienst kommt oder weil man vielleicht Mitglied irgendwie im eingetragenen Verein der Evangelischen Freikirche Traunreuth ist. Nee, ein Kind Gottes, ein Mitglied dieser Familie wird man, weil man Jesus in sein Leben aufnimmt, weil man ja an ihn glaubt, ihn um Vergebung der Sünden bittet und Frieden mit Gott durch ihn schließt. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Eine andere Sache, die mir persönlich wirklich gefällt an der Gemeinde, ist, dass wir ein wirklich bunter Haufen von Menschen sind. Ich weiß nicht, irgendwie muss ich immer wieder mal drüber nachdenken und jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, muss ich fast ein bisschen schmunzeln, weil so wie wir hier heute zusammensitzen, wären wir ohne Jesus niemals zusammengekommen. Wir sind hier so ein bunter und wirklich unwahrscheinlicher Haufen, die sich eigentlich im echten Leben in Anführungszeichen draußen nie so getroffen hätten. Und das ist echt irgendwie eine schöne Sache, dass hier sitzt ein ehemaliger Alkoholiker und Drogenabhängiger neben einem Arzt, einem Lehrer und einer Oma. Und das ist irgendwie so eine interessante Kombination. Hier ist es völlig egal, wie viel Geld jemand hat, welchen Abschluss man erreicht hat, welche Position man in seiner Firma hat, wie schlau man ist oder sonst was. Hier zählt, dass Jesus uns verbindet. In der Welt ist es wichtig, wer wie viel zu sagen hat. Da ist es wichtig, welche Marke dein Auto hat. In der Welt kann man Eindruck machen, wenn deine Handtasche von Michael Kors oder Balenciaga ist oder sonst was. Aber nicht hier. Hier musst du dich nicht beweisen. Hier musst du kein Theater spielen, damit die Leute irgendwie hoch von dir denken. Warum nicht? Weil es nicht der soziale Status ist, der uns verbindet, sondern Jesus. Und das finde ich wirklich schön. In Galater 3 steht, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Jesus ist das, was uns verbindet und deswegen brauchen wir keine Statussymbole. Ja, in der Welt ist es wichtig, wer wie viel hat, wer die Macht hat, wer arm und reich ist. Aber all das zählt an diesem Ort nicht. All das ist nicht wichtig. Für diese Familie zählt einfach nur, dass wir Jesus im Glauben angenommen haben und ein Kind Gottes ist. Und das macht die Gemeinde zu einem unfassbar einzigartigen und wunderschönen Ort. Und natürlich muss man sagen, ja, manchmal würde man sich vielleicht wünschen, jeder hier würde so denken wie man selber. Also irgendwie, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt oder Leute was anderes machen, Dinge anders machen, als man selber das tun würde, wenn man mit Leuten aneinander gerät, dann denkt man sich manchmal, ah, warum können wir uns nicht alle ein Stück weit ähnlicher sein? Also, ich weiß doch, wie es richtig geht. Warum checkt ihr das nicht, wie man es richtig macht? Und da denke ich, dass es manchmal knirscht und knackst, diese Unterschiedlichkeit auch uns herausfordert. Aber im Kern ist eigentlich diese Unterschiedlichkeit eine wunderschöne Sache. Und deswegen halte ich auch hier die Predigt, weil manchmal knirscht es. Und wo Menschen sind, da menschelt's, sagt man ja manchmal so, oder da passieren immer manchmal Missgeschicke, da wird man immer manchmal schuldig aneinander, obwohl man es vielleicht gar nicht will. Aber diesen Blick, dass eigentlich diese Unterschiedlichkeit eine Bereicherung ist, finde ich sehr wertvoll. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass jede Ortsgemeinde ja wie ein Leuchtturm in der Dunkelheit ist. Leuchttürme in Traunreuth, Tittmoning, Grassau, Salzburg und so weiter. Wir Christen verkündigen die rettende Botschaft von Jesus. Wir verkündigen Jesus in einer Welt, die Gott vergessen hat, die kein Interesse mehr an Gott haben. Wir verkündigen Jesus, dieses Licht, in einer dunklen Zeit, in einer geistlich finsteren Zeit. Sind wir als Gemeinde eigentlich wie so ein Leuchtturm in der Dunkelheit. Wie ein Rettungsboot, das Menschen, die am Ertrinken sind, Rettungsringe zuwerfen. Wir rufen ihnen zu, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist genau das, was in 2. Korinther 5, Vers 20 steht. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind Gottes Botschafter. Und auch wenn es oft sehr schmerzlich ist, dass die meisten Menschen diese Botschaft nicht hören wollen, dennoch wissen wir, dass wir ja an Jesu statt für Jesus diese Botschaft verkündigen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Ja, wir sind wie Gottes Leuchttürme und Rettungsboote. Ja, Luther übersetzt so irgendwie auch schön, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Und das ist irgendwie so eine alte, aber ich finde doch irgendwie schöne Formulierung. Das ist eine große und zugleich ehrenvolle Aufgabe. Und ich finde auch, dass in dieser Aufgabe etwas sehr Schönes steckt. Gott will uns gebrauchen. Uns, hier als Freikirche Traunreuth, dich und mich. Und das ist eine Ehre und das ist alles andere als selbstverständlich. Und als letztes will ich von etwas sprechen, was ich persönlich extrem schön finde und auch wirklich alles andere als selbstverständlich. Da sind wir nämlich als Gemeinde die Braut von Jesus. In Offenbarung 19 steht: Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Das Lamm hier ist Jesus und wir als Gemeinde sind seine Braut. Wenn hier auf der Erde Menschen 40 oder 50 Jahre verheiratet sind, dann sagt man schon, wow, das ist die ganz große Liebe. Laura und ich sind jetzt ja bald 4 Jahre verheiratet, dann denke ich mir, okay, bis 40, da haben wir auf jeden Fall noch was vor uns. Aber wenn Menschen lange verheiratet sind, vielleicht Silber, Goldene Hochzeit feiern, dann sagt man nach ein paar Jahrzehnten, wow, das ist echte Liebe. Aber habt ihr euch mal überlegt, dass Christus nicht nur ein paar Jahrzehnte mit uns verbringen will, sondern dass diese Hochzeit für die Ewigkeit ist? Was für eine Liebe muss dahinter stecken? Was für eine Wertschätzung steckt dahinter? Was für eine ja, unwahrscheinliche Liebe Gottes zu uns? Das Ding ist, wir als Kinder Gottes, wir könnten ja einfach so die Ewigkeit bei Gott verbringen im Himmel. Diese Braut, diese Hochzeit, also hätte die Gott nicht in die Bibel geschrieben, ich glaube, keiner von uns hätte sie vermisst. Das hätte, glaube ich, gar nicht sein müssen. Also, und das ist, finde ich, auch nochmal so ein Gedanke, das ist nicht etwas, wo Jesus sagt, ja gut, da muss ich jetzt halt durch, die irgendwie ein komischer Haufen, aber ja, okay, machen wir dann doch. Nee, überhaupt nicht. Jesus ist dazu nicht gezwungen, sondern macht es aus echter Liebe. Und der Gedanke hat mich so fasziniert. Einerseits dieser Ewigkeitsgedanke, nicht nur ein paar Jahrzehnte wie hier die Menschen auf der Erde, und andererseits diese Freiwilligkeit, dass es Jesus wirklich tut, weil er uns liebt. Und dann an dieser Stelle wird auch die Frau, die Braut, als schön bekleidet beschrieben, als rein und glänzend. Und dieses schöne Festgewand meint eigentlich die Gerechtigkeit der Heiligen, die Gerechtigkeit der Gläubigen, die Gerechtigkeit, die wir in Jesus haben. Also diese Schönheit haben wir eigentlich durch Jesus bekommen. Da finde ich Epheser 5 auch sehr passend, wo es heißt, ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Jesus hat sich selbst für uns hingegeben, damit er uns reinigt. Er hat das Beste für uns im Sinn. Er will, dass wir als Gemeinde herrlich sind, dass wir weder Flecken noch Runzeln haben, dass wir heilig und tadellos sind, dass wir als Gemeinde wirklich schön und perfekt sind. Und natürlich werden wir hier auf dieser Erde immer unsere Ecken und Kanten haben. Und das ist, glaube ich, auch die Spannung, die wir als Christen haben, dass wir auf der einen Seite vor Gott gerechtfertigt sind, vor Gott eben schon heilig sind und auf der anderen Seite leben wir noch auf dieser Welt und ja, haben trotzdem immer noch unsere Fehler und sündigen auch immer wieder, obwohl wir es nicht wollen. Diese Spannung ist auf jeden Fall da, aber in Jesus sind wir dennoch diese wunderschöne, reine und herrliche und heilige Braut. Eine Braut, die ein schönes Kleid hat, rein und glänzend. Und zur Braut, zur Gemeinde, gehören alle Menschen aus allen Völkern und Nationen, die gläubig sind. Dass wir dieser bunte Haufen, von dem ich gesprochen habe, den eint Jesus und wir werden ihm einmal gemeinsam als Christen wunderschön gegenübertreten. Und das ist eine wirklich schöne Sache. Wir werden Jesus gegenübertreten, um mit ihm die Ewigkeit zu verbringen. Und auch wenn wir jetzt noch unsere Macken haben, liebt uns Jesus. Er steht zu seiner Entscheidung. Er sagt nicht, ja okay, wenn du jetzt meine Braut bist, dann musst du jetzt aber wirklich abliefern. Jetzt musst du mal richtig Leistung bringen. Jetzt will ich aber schon was sehen, wenn ich mich schon verlobt habe hier. Nee, gar nicht. Er steht zu seiner Entscheidung. Er liebt uns so sehr, dass er für uns gestorben ist und das Beste im Sinn hat. Er liebt uns so, dass Gott diese Liebe den Männern, uns Männern zum Vorbild gegeben hat, damit die Männer ihre Frauen so lieben wie Christus die Gemeinde. Ein unwahrscheinlich starkes Vorbild und gleichzeitig eine unwahrscheinliche Herausforderung an die Ehemänner. Spätestens jetzt muss man sagen, ja, die Gemeinde als die geliebte Braut von Jesus ist eine wunderschöne Sache. Natürlich haben wir unsere Ecken und Kanten, aber vom Wesen und unserer Stellung vor Gott sind wir wunderschön. Aktuell haben wir, glaube ich, kein verlobtes Pärchen hier in der Gemeinde, aber wenn man jetzt zu einem verlobten Mann sagen würde, Mensch, deine Braut ist aber hässlich. Meine Güte, also dann kann man wirklich was erleben und dann kann es sehr gut sein, dass du dir gleich ein oder zwei Ohrfeigen einfängst. Also das ist was, was man wirklich nicht zu einem Verlobten sagen darf, deine Braut wäre hässlich. Also ihr schmunzelt alle, aber es ist wirklich, also das ist wirklich ein absolutes No-Go. Das darf man nicht machen. Und jeder verlobte Mann, der wirklich seine Verlobte liebt, der wird es auch nicht auf sich sitzen lassen. Also als Tipp, sagt das niemals, das wird euch nicht gut tun. Aber ihr merkt, ihr lacht, weil es einfach so eine Sache ist, wo jeder eigentlich weiß, das macht man nicht. Aber habt ihr schon mal überlegt, dass wir genauso mit Jesus manchmal umgehen? Wie schnell spricht man schlecht über die Braut von Jesus? Wie schnell spricht man schlecht und abschätzig über andere Gemeinden? Oh, in der Gemeinde, da sind die Gottesdienste so langweilig. Oh, da ist die Musik irgendwie schlecht und altmodisch. In jener Gemeinde, da sind die Predigten vielleicht zu trocken. Ah, das sind die Charismaten, das sind die Pfingstler da. Und so schnell kommt man dazu, dass man irgendwie Gemeinden, die vielleicht anders ticken, die vielleicht auch einfach Dinge anders handhaben, schlecht über sie spricht. Oder vielleicht noch schlimmer, schlecht über unsere eigene Gemeinde spricht. Und natürlich muss man manchmal Missstände ansprechen. Das sage ich ja gar nicht. Und natürlich da, wo sich Gemeinden auch von der biblischen Wahrheit entfernt haben, muss man es ganz klar auch so benennen. Und ich denke, wenn man nicht konstruktiv manchmal Dinge anspricht, dann wird es auch oft nicht besser werden. Also ich meine gar nicht, dass man gar nichts mehr Negatives sagen dürfte, sondern es geht hier vielmehr um die Art und Weise, wie man etwas kommuniziert. Mich hat folgender Satz irgendwie echt getroffen. Was wagst du es, abschätzig über die Braut Jesu zu sprechen? Und das hat mir nochmal so ein bisschen Respekt auch gegeben, wo ich dachte, stimmt, die Gemeinde ist die herrliche und schöne Braut von Jesus. Und deswegen habe ich diese Predigt gehalten, weil oft ist dieses Ansehen vor dieser Braut in der westlichen Welt schon verloren gegangen. Damit haben wir wieder einen Oder ich hoffe, dass wir damit wieder ein Stück weit einen klareren Blick auf die Gemeinde bekommen haben, dass wir nicht so wie ich in der Grundschule da sitze, alles verschwommen sehe und denke, das muss so sein, das ist so. Nee, sondern ich hoffe, dass wir immer wieder diesen klaren Blick auf die Gemeinde bekommen. Ja, vielleicht empfinden es manche von uns als vielleicht eingefahren oder langweilig oder irgendwie altmodisch. Vielleicht passt einem dies oder jenes nicht bei uns. Aber ich hoffe, dass ihr ein Stück weit die Gemeinde mehr wertschätzen gelernt habt. Und mein Gebet ist, dass jeder, der hier rausgeht, ein Stück weit mehr denkt, ja, die Gemeinde ist eine schöne Sache. Als Herde, als Ackerfeld, als Hausbau, ein Leib, eine Familie, als ein Leuchtturm und Rettungsboot, als ein bunter Haufen von Gläubigen und als die Braut von Jesus. Und ich persönlich mag diese Gemeinde hier in Traunreuth sehr, sehr gerne. Und ich muss euch sagen, ich habe euch wirklich lieb und ich liebe die Gemeinde Gottes. Ich finde sie wirklich schön. Amen.